Luftpost Podcast, der Reisepodcast mit Daniel Büschele.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Heute spreche ich mit der Mariel. Hallo Mariel.
Hallo Daniel, ich freue mich hier zu sein.
Du hattest dich bei mir gemeldet und zwar habe ich schon eine Episode über die Dominikanische Republik, aber du wolltest auch noch deine Erfahrungen berichten, weil die ein bisschen anders sind als nur ein Tourist, der irgendwie ein, zwei Wochen da war, denn du hast sogar einen Hintergrund, dass einer deiner Eltern von der Dominikanischen Republik kommt. Wie ist das?
Genau, ich bin Halbdominikanerin, aber geboren und aufgewachsen in Deutschland. Meine Mutter kam aus der Dominikanischen Republik und so waren eigentlich schon früher immer Familienurlaube in der Dominikanischen Republik angesagt. Also man sagt tatsächlich auch, es wird gesagt, ich habe in der Dominikanischen Republik laufen gelernt. Ob das so stimmt, kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Aber weil das auch ein Thema ist, was heute wahrscheinlich noch ein bisschen öfter aufkommt, du hast vielleicht laufen dort gelernt, aber Spanisch erstmal nicht, oder wie war das?
Nee, genau. Spanisch kam erst später dazu. Also das war auch immer schwierig, dann mit meiner Familie oder mit meiner dominikanischen Oma zu sprechen, weil die kann kein Deutsch und kein Englisch, meine Cousinen und Cousins auch nicht. Und dann haben wir uns, ja, Kinder verstehen sich natürlich, ne? Wir, ja, dann werden nochmal Spiele rausgeholt. Man verständigt sich mit Händen und Füßen natürlich, ganz viel auch zeigen. Aber irgendwann, ja, wollte ich halt mehr und habe dann gesagt, okay, nach dem Abi gehe ich nach Argentinien und lerne ein Jahr Spanisch. Mache einen Freiwilligendienst und lerne dann Spanisch mit Motivation. Ich möchte mit meiner Oma sprechen, mit meiner Familie sprechen und fand die Sprache dann so toll, dass ich tatsächlich auch dann Spanisch studiert habe. Genau,
Spanischlehrerin.
Genau. Ja, genau, ich bin Spanischlehrerin, ja.
Warum hast du dich dann für Argentinien entschieden, als du gesagt hast, nach dem Abitur, du möchtest jetzt quasi vor Ort Spanisch lernen und nicht für die Dominikanische Republik? Das wäre doch das Naheliegende gewesen.
Ja, ich wollte tatsächlich was anderes sehen und zu dem Zeitpunkt war der Kontakt auch ein bisschen schwierig zu meiner Familie, dass ich gesagt habe, ich brauche mal ein bisschen Abstand und wähle mal etwas ganz anderes, wo ich noch keine anderen Personen kenne und probiere das mal aus, wie das wirklich ist, irgendwo zu sein, wo ich niemanden kenne und auch die Sprache nicht kann.
Hast du dir dann vor Ort einen Spanischlehrer gesucht oder wie? Weil ich meine, ich bin auch schon in viele Länder gereist, aber ich habe meistens nicht die Sprache wirklich gut gelernt, außer irgendwie, okay, dieses Schild heißt Ausgang und das hier heißt U-Bahn.
Ja, das ist ja schon mal gut, dass du dich mit wichtigen Vokabeln bekannt gemacht hast. Ich hatte vor meiner Reise, ja, so ein, ja, einmal die Woche in Deutschland Spanisch abends, so habe ich einen Kurs belegt, weil ich da, also man muss ja sagen, Spanisch ist in meinem Gehör drin gewesen, ne? Also auch durch die Urlaube, das war jetzt keine komplett fremde Sprache. Und dann habe ich diesen Kurs belegt und dachte, ja, das läuft schon. Dann bin ich in Argentinien aus dem Flieger gestiegen in Buenos Aires und habe gemerkt, oh, das Spanisch ist komplett anders, als dass ich das überhaupt jemals in meinem Leben gehört habe. Also ich bin total blauäugig dahin gefahren. Dann hatten wir noch 3 Wochen Intensivkurs und dann ging es in das Projekt und dann Learning by Doing, ne? Also im Alltag mit den Kollegen irgendwie arbeiten. Das hat so lange gedauert. Ich saß oft in den Meetings und immer nur so nett genickt, ne? Ohne was zu verstehen.
Und bevor wir dann zur Dominikanischen Republik kommen, was hast du dann in Argentinien da gemacht?
Weltwärts, das sagt dir ja bestimmt auch was, nach dem
Aber erklär's gerne nochmal für die Zuhörer, die es nicht kennen.
Genau, Weltwärts ist ein Programm von der Entwicklungszusammenarbeit, das Jugendliche oder junge Menschen ermöglicht, ins Ausland zu gehen für ein Jahr. Man erhält dann eine Förderung und ist dann ein Jahr oder, also es geht von, glaube ich, 6 bis 12 Monaten, man kann auch verlängern, und arbeitet und unterstützt in Projekten. Und ich war in einem Projekt mit 4 Straßenkinder in Buenos Aires. Genau, da habe ich dann unterstützt und nachmittags, ab mittags bis nach der Merienda, so nennt man das, nach dem Kaffee und Kuchen sozusagen oder Mate und Kekse, Kakao. Genau, das waren dann 5 Stunden am Tag.
Und das für ein Jahr lang und danach ging es aber erstmal wieder zurück nach Deutschland, wo du dann aber quasi weiter Spanisch gelernt hast, aber dann an der Uni als Studierende.
Genau, genau. Und das fand ich auch ganz spannend an der Uni. Es waren einige, die mit mir angefangen haben, die auch Auslandserfahrung haben und woanders waren. Und ich habe halt gemerkt, und unsere Professoren und Dozenten meinen auch, wow, wir können sagen, Marielle war in Argentinien, Person X war in Andalusien, Person Y war in Kolumbien, weil das Spanisch, jedes Land hat ja seine Eigenheiten, das hört man. Mhm. So. Das war auch total spannend.
Ja, das ist gerade bei Spanisch, ne, weil es so weit verteilt ist irgendwie und dann doch ganz unterschiedlich. Das haben wir in ein paar Episoden schon gehört, eben von Leuten, die es in Spanien gelernt haben und dann in Südamerika angewendet haben oder andersrum, dass das nochmal ganz anders ist. Und ich weiß gar nicht, wie es auf den karibischen Inseln, also in der Dominikanischen Republik, ist das dann doch näher an dem Spanisch, was in Südamerika gesprochen wird?
Ja, genau. Also es ist irgendwie ein Mix, finde ich. Also es werden viele Wörter und Begriffe sind ähnlich zu Spanien tatsächlich, aber so Grammatik und Satzkonstruktion sind eher nach Südamerika oder tatsächlich auch sehr viel Spanglish, ne? Eingeenglischte spanische Begriffe.
Okay. Gut, und dann kommen wir jetzt langsam mal zu dem Land, über das wir eigentlich heute sprechen wollen. Also du hast dann Spanisch studiert in Deutschland, aber warst dann danach oft in der Dominikanischen Republik oder war es ein langer Aufenthalt oder wie genau hat sich das dann bei dir ergeben?
Genau, ich habe dann studiert und auch angefangen in Deutschland zu arbeiten und dann war ich in dieser Zeit, ich glaube, 2 oder 3 Mal im Urlaub, also wirklich nur für 2, 3 Wochen Familienbesuch bei meiner Oma, die wohnt in Santo Domingo, wo keine Touristen hingehen und wo man auch sagen sollte, okay, da sollte man auch nicht hingehen, wenn man niemanden kennt. Genau. Und das war dann wirklich nur Familienurlaub. Und dann 2020 oder 2019 habe ich meinen Job gekündigt, wollte mit meinem Backpack, yay, ich mache jetzt Buenos Aires bis Bogotá. Und dann wurden ja die Grenzen geschlossen aufgrund des Coronavirus. Dann saß ich in Chile fest und dachte, Deutschland ist gerade keine Option für mich. Was mache ich jetzt? Und bin dann in die Dominikanische Republik geflogen, wohl also auf unbestimmte Zeit, wohl wissend, falls nochmal etwas passiert, habe ich ja Familie dort und immer die Möglichkeit, irgendwo zu sein und mich zurückzuziehen und eine Pause zu machen. So, das war der Grund. Eigentlich war so, ja, ich bleibe so 6 Wochen, maximal 3 Monate. Ja, auf einmal war es dann doch ein Jahr. Mit einer oder 1,5 mit einer Pause in Deutschland dann noch.
Und dann hast du dann natürlich auch nochmal wahrscheinlich deutlich dein Spanisch verbessert, nehme ich an, wenn man dann so lange wirklich einfach vor Ort ist.
Genau, ich habe ja dann die Möglichkeit gehabt, Urlaub gegen Hand beziehungsweise ein Workaway in einem Hostel zu machen, in Kabarette. Und also, ich glaube, wäre ich nicht da gelandet, dann wäre ich vielleicht auch gar nicht so lange geblieben. Also es war so, es hat richtig viel Spaß gemacht. Kabarette ist auch mein Herzensort in der Dominikanischen Republik. Ich habe mich da von Anfang an irgendwie direkt wohlgefühlt. Es hat irgendwie, ja, so einen bestimmten Vibe. Also Kabarette liegt an der Nordküste, kannte ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht. Und für mich war Dominikanische Republik früher immer durch die Familienurlaube entweder Santo Domingo oder Jarabacoa in den Bergen, aber nicht so andere Strände, andere Orte. Und dann in Kabarette war ich ja und dachte, okay, hier kann man gut sein. Hier kann man die Pandemie gut verbringen.
Kannst du so mal einen ganz groben Überblick über das Land geben für Leute, die gerade nicht Google Maps nebenbei offen haben, so wie ich? Santo Domingo ist die Hauptstadt, die ist an der Südküste, ne?
Genau.
Und die Insel ist quasi geteilt zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik, was die 2 Länder auf dieser Insel sind. Mhm. Wo ist denn so, weil die Dominikanische Republik ist ja auch ein großes Touristenziel, wo geht man als Tourist üblicherweise hin?
als Tourist eher in, beziehungsweise die großen Resorts, wo du All-Inclusive Urlaub machen kannst, was ja auch hier in Deutschland sehr bekannt ist, ist in der Region Punta Cana. Genau, da stehen die Resorts, auch richtig schöne Strände, aber und auch Aktivitäten, aber es gibt nichts dort außer Resorts, irgendwie so außer Hotels oder ganz wenig dominikanisches Leben, möchte ich damit sagen. Und genau, es liegt ja, also es gibt ja drei große Flughäfen, in die man aus Deutschland beziehungsweise aus Spanien anfliegen kann, und das ist halt Punta Cana, Santo Domingo und Puerto Plata an der Nordküste. Und Puerto Plata ist auch tatsächlich ein Touristenort in der Nähe von Sosua und Cabarete, also an der Nordküste.
Aber das ist dann zumindest, also um es mal ganz einfach auszudrücken, dann Punta Cana ist so ich will einfach nur den Strand, ich interessiere mich gar nicht für das Land, in dem ich bin, ich will einfach nur baden und unter Palmen liegen, dann fliege ich direkt dahin und sehe gar nichts von dem Land.
Genau.
Dann, wie hieß das im Norden?
Puerto Plata.
Puerto Plata, da sieht man so ein bisschen was vom Land und auch den Leuten. Und Santo Domingo ist dann, was Touristen eigentlich gar nicht machen würden, üblicherweise. Oder weil du meintest, dass es da vielleicht auch ein paar No-Go-Areas gibt oder Orte, wo man eher meiden sollte.
Also die No-Go-Areas, die gibt's eigentlich fast überall in der Dominikanischen Republik. Ich sage auch immer, also mir ist nie was passiert, muss ich auch sagen, egal wo ich unterwegs war, weil ganz wichtig, auf das Bauchgefühl hören. Ne? Also sobald ich mich irgendwie unwohl gefühlt habe, bin ich umgedreht oder bin ich halt schnell aus dieser Situation wieder raus. Also das ist halt mit gesundem Menschenverstand, kommt man ganz gut zurecht, so sage ich das halt ganz gerne. Es können natürlich unglückliche Situationen mal sein, die passieren aber allen. Also es ist nicht so unbedingt, dass Touristen dann halt Hauptzielgruppe sind, sondern auch Dominikaner kommen in blöde Situationen. So, genau, aber Santo Domingo, um das noch zu deiner Frage zurückzukommen, hat auch eine wunderschöne Altstadt, die ich sehr empfehlen kann. La Zona Colonial, das ist ganz anders als irgendwie der Rest von Santo Domingo. Man muss ja auch wissen, Santo Domingo war mit einer der ersten Städte oder tatsächlich die erste Stadt auf dem amerikanischen Kontinent durch die Entdeckung Amerikas, die erste Siedlung, und dementsprechend sind da auch noch ganz alte Gebäude, Bauten, die man sich anschauen kann. Es ist so ein Gang durch die Geschichte. In den Parks gibt es viel Straßenmusik. Genau, also so ein kulturelles Leben in der Zona Colonial. Und wenn ich in Santo Domingo bin, bin ich eigentlich fast nur in der Zona Colonial, in den Parks, in den Bars. Habe auch Freunde, die Musik machen und dann in den Park spielen oder in den Kiosk, den Colmados, die dann tagsüber normaler Kiosk sind und abends dann eine Bar. Genau.
Okay, hast du sonst jetzt sagen wir, wahrscheinlich sind die Leute, die bei uns zuhören, eben nicht die All-Inclusive-Touristen, die nur an den Strand gehen. Hast du noch irgendwie ein paar Tipps oder Sachen, die man sonst noch in Santo Domingo auf jeden Fall machen sollte, wenn man dort ist?
Es gibt auch, ich finde ja auch immer die Geschichte spannend, also da gibt's halt das Museum der nationalen Geschichte über die Vergangenheit. Also warum sind die Menschen eigentlich so, wie sie sind? Also woher kommt das mit der Kultur, mit den Traditionen? Das kann man machen. Oder es gibt auch einen Nationalpark, El Parque Los Tres Ojos. Das sind, ich glaube, Zenoten, sagt man das so? Zenoten, glaube ich, sagt man in Mexiko. Also es sind so kleine unter der Erde Höhlen mit Wasser, so mit kleinen Seen. Genau, das kann man da machen. Ja. Okay.
Und dann hast du als letzten Punkt noch aufgeschrieben, Vorsicht im Dunkeln, bei den Punkten, die du mir halt für die Episode geschrieben hast. Was hat es damit auf sich?
Genau, das ist das, vor allen Dingen in Santo Domingo, dass man insgesamt sich im Dunkeln nicht zu Fuß bewegen sollte, sondern sich dann doch eher lieber nochmal ein Uber ruft, ein Uber nimmt, um von A nach B zu kommen. Abgesehen von der Zona Colonial, also das da, die ist wirklich sicher.
Hast du dann irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht oder einfach nur, dass man so ein schlechtes Gefühl hat, wie du anfangs gemeint hattest?
Also tatsächlich habe ich keine Situation erlebt, wo ich dachte, oh, jetzt bin ich wirklich in Gefahr. Es passiert, dass man auf der Straße als Frau läuft und irgendwie Blicke von den Männern kassiert, dass hinterhergerufen wird. Aber ich habe mich an sich noch nie in einer gefährlichen Situation befunden, beziehungsweise dann mit dem Bauchgefühl schnell wieder raus. Und Sprache, ne? Also Sprache ist ja in dem Sinne auch ganz, ganz wichtig. Hat mir die Sicherheit gegeben, dass auch mit Hören, wenn andere Personen irgendwie reden, dass man dann irgendwie, dass ich die Situation noch besser einschätzen konnte.
Kannst du, ich weiß nicht, ob man das selber kann man das oft nicht so richtig gut einschätzen, aber wirst du eher als Tourist oder eher als Local wahrgenommen, wenn du dich dort bewegst?
Beides irgendwie. Also es kommt drauf an, in welchen Kreisen ich auch bin. Ja, es ist ja auch schon die Art und Weise, wie ich mich kleide. So, und genau, das ist, ich habe auch immer mit meiner gleichältrigen dominikanischen Cousine sehr oft eine Diskussion. Also jetzt nicht, dass wir uns streiten, aber es ist so, ich habe irgendwann mich entschieden, ich schmink mich nicht mehr, ich ziehe an, worauf ich Lust habe. Und meine Cousine ist halt eine Latina, gefühlt jeden zweiten Tag im Salon, Nägel gemacht, sieht sehr gut aus, Haare gemacht, alles, also egal, was sie macht, wo sie hingeht, sie ist in meinen Augen, aus meinem Verständnis, hier in Deutschland, aufgebrezelt. Für da ist es aber normal, so, das machen die Frau oder viele Frauen halt. So, und das war immer so, oh, Marielle, willst du nicht auch mal? Und wie siehst du eigentlich aus? Und ich so, hier schon wieder in Jogginghose. Ich so, ja. So ist das halt bei mir.
Okay, das ist auch interessant, so diese Unterscheidung. Ne? Meistens sagen die Leute ja, was man als Tourist oder Local erkannt wird, einfach am Aussehen oder an der Sprache natürlich auch, aber quasi am wie sehr man sich schminkt, ist glaube ich, zum ersten Mal gehört, dass das ein Unterschied ist. Aber klar, ich meine, das, wo du das sagst, kann ich mir das schon vorstellen.
Also da ist es natürlich in Santo Domingo, ne? Also in Cabarete, in dem Stranddorf oder in der Kleinstadt. Es ist halt ein Surferstädtchen, da läuft halt niemand aufgebläht, sondern alle sportlich rum, ne? Auch die dominikanischen Einwohner. So.
Genau, und das ist vielleicht eh ein guter Zeitpunkt, um dann mal ein bisschen über Cabarete zu sprechen und was du da gemacht hast. Also das ist dann quasi, während Santo Domingo ganz an der Südküste ist, ist das dann an der Nordküste des Landes, also einmal quer durchs Land im Norden. Und da hast du dann in einem Hostel auch gearbeitet, hast du gesagt?
Genau. Nochmal ganz kurz vorab, von Santo Domingo kommt man eigentlich ganz gut auch mit dem Bus. Mit dem Fernbus ist sowieso das Verkehrsmittel auf der Insel ganz gut nach Sosua. Und Sosua ist halt 10 Kilometer von Cabarete entfernt. Dann kommt man nochmal mit so einem kleinen Bus oder mit einem Sammeltaxi oder mit einem Taxi weiter. Genau, die Verbindung ist eigentlich ganz gut.
Aber dann ist Cabarete eher echt ein kleines Städtchen oder sowas und jetzt nicht irgendwie der Touristenort an der Nordküste, sondern einfach wirklich ein kleiner Ort von vielen.
Es ist schon touristischer geworden, ja, und es wird immer touristischer. Aber Sosua ist tatsächlich damals auch entstanden von Deutschen, von jüdischen Auswanderern. Deswegen ist Sosua sehr auch deutsch geprägt und Cabarete in letzter Zeit dort überwintern ganz gerne Nordamerikaner, also Personen aus den USA oder aus Kanada. So, also dementsprechend ist Kabarett auch im Wandel. Als ich war jetzt letztes Jahr da und muss sagen, wie vor 5 Jahren, als ich das erste Mal da war, hat es sich schon sehr verändert. Ist noch touristischer geworden. So.
Ja. Und als du das erste Mal dann da warst, das war ja dann während der Pandemie, oder? Oder zumindest, ja.
Ja, mitten in der Pandemie, genau. Nach dem ersten Lockdown.
Da war es wahrscheinlich deutlich weniger touristisch. Also nicht nur, weil es über die Zeit mehr touristisch geworden ist, sondern einfach, weil wahrscheinlich die Pandemie auch wenige Reisen dorthin
glaubt
hat. Und trotzdem hast du in einem Hostel dort gearbeitet?
Ja, ich habe in einem Hostel gearbeitet und man hat halt auch gemerkt, dass sehr wenig Personen unterwegs sind, auch wenig Reisende. Die Reisende, die angekommen sind, die waren immer mit so einem halben, schlechten Gewissen unterwegs. So, ja, bei uns zu Hause sagt man, man soll noch gar nicht reisen. Und genau, wir wissen ja, wie die Zeit damals war. Und im Hostel waren auch Langzeitgäste, so, die denn da für mehrere Monate untergekommen sind, genau.
Oder vielleicht auch gar nicht zurück in ihr Heimatland reisen konnten, weil die gerade keine Einreisen erlaubt haben.
Genau. Ja, ja, es war so ein bisschen wie in einer WG, ne? Also.
Aber wahrscheinlich gibt es bessere Orte, kaum bessere Orte, um gestrandet zu sein als dort, oder?
Nö, also gestrandet trifft es schon ganz gut, ne? Also es gab ja tatsächlich auch eine Ausgangssperre, aber die wurde immer weiter nach hinten, je nachdem, wie die Maßnahmen auch wieder gelockert wurden. Und in der Zeit konnte man trotzdem, ich sag mal so, fast alles machen. Also wir waren am Strand, meistens tagsüber oder wenn ich nicht gearbeitet habe. Im Hostel, da gab es auch einen Pool. Das Hostel war in einer gated Community, da waren die Auflagen nochmal ein bisschen anders. Genau, also ich sag mal so, ich konnte es da ganz gut aushalten.
Und die Nordküste, meintest du, ist so das Surferparadies von der Dominikanischen Republik? Oder was macht man denn dort dann?
Genau, in Cabarete ist der Wassersport-Hotspot in der Karibik, so wird es genannt, also die Hauptstadt des Wassersports in der Karibik. Kannst halt Wellenreiten, Kiten, Wind, Foil, Stand-Up-Paddling, alles, was irgendwie auf dem Wasser ist. Gibt auch verschiedene Surf-Schulen und man kann aber auch Tanzkurse belegen. Insgesamt ist die Community vielleicht, ich weiß nicht, ob man so alternativ sagen kann, aber schon eher lockerer. Es gibt auch Workshops, Retreats, Yoga, also alles so ein bisschen gelassener. Man lässt sich nicht stressen, genau.
Aber dann eben auch ein sehr internationales Publikum trotzdem?
Ja, also genau. Viele Menschen aus Kanada oder den USA oder aus Deutschland und oder auch aus Europa insgesamt. Und dann gibt es auch noch Stadtteile oder Ortsteile, die sind sehr dominikanisch geprägt. Da kommt eine Durchmischung schon zustande auch. Und da zum Beispiel, wie heißt es noch, das fällt mir bestimmt gleich ein, wollte ich nämlich noch empfehlen, weil da gibt es kann man ganz gut günstig und typisch essen gehen, dominikanisch. Fällt mir gleich ein, wie das,
Was ist denn typisch dominikanisches Essen, was man dort so isst?
Also das Nationalgericht ist ja La Bandera, die Nationalflagge sozusagen, oder angelehnt an die Nationalflagge oder an die Farben. Das ist Reis, rote Bohnen und Fleisch, also Hähnchen oder Rind. Genau, man isst viel Reis, viel Bohnen, viel Fleisch, Fisch natürlich oder Kochbananen, Platanos, genau. Ja, tatsächlich für Johanna, die hat ja auch irgendwie frittierte Kochbananen, die Tostones, hatte sie, glaube ich, erwähnt, ne? Und damit bin ich auch rundum glücklich. Damit kann man mich wirklich sehr glücklich machen. Und als Johanna davon erzählt hatte und dann auch so von dem Preis, und ich dachte, huh, da, oh mein Gott, wo ist sie da denn gelandet? Mhm. In Kabarette war ich dann tatsächlich ja fast ein Jahr. Genau, und bin ja, ich war die ersten, ich glaube, 6 Monate im Hostel. In der Zeit habe ich auch meinen jetzigen Partner kennengelernt und wir haben uns dann aber auch eine eigene Wohnung genommen. Und genau. Dann habe ich auch nicht mehr im Hostel gearbeitet, sondern auf einmal im Café, wie das denn ja so ist manchmal. Dann haben sich Kontakte ergeben, Kontakte geknüpft und dann, ja, hat das so geklappt.
Was mich echt verwundert ist, dass ich hätte gerade so Orte, die sehr vom Tourismus leben, die hatten ja wahrscheinlich während der Pandemie eine relativ schwierige Zeit, aber es klingt so, als hätte das Kabarette vielleicht nicht ganz so hart getroffen oder trotzdem, weil wenn irgendwie das Hostel irgendwie sogar die Möglichkeit hat, für dich irgendwie einen Job zu finden und eine lokale Bar, verwundert mich ehrlich gesagt sogar, dass das nicht irgendwie alles komplett runtergefahren war und viele Sachen auch irgendwie pleite gegangen sind oder so.
Also ich war ja während des kompletten Lockdowns, wo alles geschlossen hatte, war ich ja nicht da. So, das heißt, ich habe in dem Sinne keinen Vergleich, was hat jetzt den Lockdown, welche Lokale haben den Lockdown überlebt oder welche nicht, leider. Was ja aber war, ist, dass auch mit der Ausgangssperre die Möglichkeit bestand für die Restaurants und Bars, ja, dann dürfen sie 2, 3, 4 Stunden am Nachmittag öffnen. So, das, genau, und waren nicht dann komplett geschlossen.
Okay.
Ja.
Gut, dann hast du aber noch mehr von der Insel gesehen. Jetzt haben wir die Hauptstadt im Süden und Kabarete im Norden. Wo warst du dann noch unterwegs?
Ich war denn, als ich in Kabarete war, haben wir so Wochenendausflüge auch mit den Personen, die ich kennengelernt habe, zum Beispiel nach Las Terrenas gemacht. Das ist auch an der Nordküste, circa 3 Stunden mit dem, da gibt es auch einen Direktbus von Kabarete, den man nehmen kann nach Las Terrenas, der fährt ungefähr 3 Stunden. 2-mal am Tag. Wann der fährt, muss man erfragen tatsächlich. Da gibt es feste Zeiten, also plus minus 20, 30 Minuten, aber es gibt feste Zeiten. Aber da kann man an der Hauptstraße, es gibt halt in Kabarette so eine Hauptstraße, die sich so durch den Ort zieht, wo dann auch eine Bushaltestelle ist, wo der Bus halten würde. Da kann man direkt nach den Uhrzeit fragen. Die Moto-Taxis, die da stehen, die wissen Bescheid. So, aber da ist natürlich auch wieder die Sprache, ne? Wie kann ich fragen, dass der Bus hier hält und wann kann er halten? So, genau. Und dann fährt man damit nach Las Terrenas. Und Las Terrenas ist hier in Deutschland auch bekannt tatsächlich, weil, oder weltweit, weil es da die schönsten Strände der Dominikanischen Republik geben soll. Und es sind auch sehr schöne Strände. Also das ist, wer, also ich sag mal so, Kabarette ist eher sportlich. Wer Lust hat, irgendwie Aktivurlaub zu machen, fährt nach Kabarette. Wer Lust hat, eher viel am Strand zu sein, aber auch Kultur zu erleben und halt auch irgendwie so ein bisschen Nightlife, fährt nach Las Terrenas. So. Genau. Und da ist es auch, ja, ist auch touristisch. Da haben sich eher so, es ist französisch beeinflusst. Man kann irgendwie auf der Insel das so festmachen, so Kabarett ist so nordamerikanisch-deutsch, dann kommt Las Terrenas französisch, Las Galeras auch noch Und dann so bei Punta Cana ist das ist so ein bisschen italienisch beeinflusst. So, also es ist spannend, irgendwie das auch zu beobachten. Genau, und in Las Tarenas war ich, glaube ich, 3-mal für ein Wochenende.
Es waren dann so von Kabarette mit dem Bus irgendwie das Wochenende über dort und dann aber wieder zurück nach Kabarette.
Ja, genau, freitags hin oder donnerstags hin, sonntags zurück oder irgendwie war ich zwei, drei Nächte dort. In der Nähe gibt es auch einen wunderschönen Wasserfall, Salto El Limón, da war ich auch 2 oder 3 Mal. Da kann man hin wandern und ich sage auch ich betone wandern oder spazieren gehen, weil es wird auch angeboten, dass man mit Pferden einen Teil machen kann, aber davon würde ich abraten. So, also aus dem Tieren zuliebe. Genau, und das an sich ist der Weg auch nicht schwer. Also ich muss sagen, ich bin gefühlt ja mal fitter, mal nicht so fit, aber das ist machbar irgendwie.
Okay, und dann das mit den Pferden ist irgendwie so eine Touristensache, wo irgendjemand sich gedacht hat, okay, ich biete den Leuten an, auf Pferden dorthin zu reisen, irgendwie ohne wirklichen Grund und...
Genau, oder für die halt, das wird dann auch von, man kann ja auch diesen Ausflug zum Beispiel in All-Inclusive-Hotels buchen, dann fährt man da mit dem Bus hin, dann reitet man runter, ist dann da ein Moment und dann geht's wieder zurück, sozusagen. So, wenn man aber wirklich Lust hat, okay, ich mache heute mal eine nette Wanderung, pack mir irgendwie ein Picknick ein, ausreichend Wasser, am besten nicht, wenn es vorher geregnet hat, weil dann sind die Pfade komplett matschig. Also da haben schon einige die Schuhe verloren und weil sie sich dann so festgetreten haben. Und genau.
Das hatte ich jetzt gar nicht gefragt, weil ich davon ausgegangen bin, dass es immer sonnig ist und immer schönes Wetter, weil man das natürlich auf den Bildern sieht. Jetzt hast du aber ja doch auch die nicht nur irgendwie ein paar Wochen im Sommer oder im Winter gesehen, sondern irgendwie die lange Zeitspanne. So wie ist denn das Wetter in der Dominikanischen Republik im Allgemeinen? Und unterscheidet sich so zwischen Nordküste, Südküste oder dann auch in anderen Bereichen des Landes?
Also im Norden hat man eher noch das Glück, dass es etwas windiger ist durch auch den Surfsport. Also nicht, dass es dadurch windiger ist, aber deswegen ist ja der Surfsport eher auch da angesiedelt, so meine ich das. Genau, dass da nochmal eine nette Brise ist und im Süden ist es schon teilweise sehr, sehr heiß und schwül. Ich sag mal so, der Winter in der Dominikanischen Republik ist so wie ein netter Sommer bei mir in Norddeutschland, also so um die 20, 22 Grad. Genau, Hurricane-Saison gibt es ja auch noch, so dann von September bis November, dann regnet es halt stärker und stürmt dann auch nochmal. Ja, grundsätzlich ist es aber so, dass wenn es gibt Tage, da regnet es nur, aber wenn es morgens zum Beispiel richtig schönes Wetter ist und sich dann zuzieht, dann regnet das irgendwie für eine Stunde oder zwei richtig stark und dann ist es wieder brühend heiß, weil dann die Luftfeuchtigkeit ja auch so hoch dann ist.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe das in Kambodscha und so erlebt, auch wo es eben, wenn es geregnet hat, man hat eine kurze Abkühlung, aber danach wird es eigentlich noch viel schlimmer.
Ja.
Okay, dann das war jetzt der Tagesausflug nach, wie ist es, Las Tarenas, oder?
Genau, Salto El Limón ist der Wasserfall, den erreicht man von Las Tarenas auch mit dem, also ist immer die Frage, wie abenteuerlustig ist man, ne? Nämlich öffentliche Verkehrsmittel in der Dominikanischen Republik oder suche ich mir vielleicht doch eine Person, die mich bringen kann. So.
Und dann bei dieser Wanderung, sind diese Wanderwege ausgeschildert? Kann man da einfach drauf losgehen? Weiß man, wo man lang geht oder wie findet man sich da zurecht?
Man kann im Internet auf jeden Fall so Eingänge recherchieren, wo man quasi reinlaufen kann in das Gebiet und dann ist der Salto El Limón tatsächlich ausgeschildert.
Okay. Du hattest auch noch eine andere Stadt erwähnt, die auch irgendwie da, wie hieß die, zu der du meintest, du hattest auch Ausflüge gemacht, Las Galeras war
Las
das, ne?
Las Galeras, genau. Ist auch auf der, genau, mal, vielleicht nochmal so zur Einordnung, Las Terrenas ist auf der Halbinsel Samaná, genauso wie Las Galeras und noch andere Orte. Da ist auch auf der Halbinsel Samaná wurde irgendwann mal dieser berühmte Bacardi-Werbespot gedreht. Also es gibt auch eine Bacardi-Island, die man besuchen kann. Und da war ich aber nicht, sondern ich habe mich für Las Galeras entschieden. Und das ist, wann war ich da? Ich war einmal im November da und einmal im April. Und es war zu der Zeit sehr verschlafen, muss man sagen, weil die Hauptsaison in Las Galeras ist zwischen Januar und März, wenn die Wale dort sind. So, und das ist eine, kann man halt Whale-Watching machen in den Monaten. Und ich war außerhalb der Saison da, dementsprechend war gar nicht so viel los, was auch schön war. Und genau, da gibt es auch verschiedene Strände, die man besuchen kann. Man kann einen Bootstrip auch machen oder auch eine Wanderung durch zu einer Höhle und an Stränden entlang. Genau. Und ja, nach Las Galeras kommt man auch, wenn man jetzt in Cabarete war, so wie ich, mit dem Bus, fährt man nach Samaná, also Hauptstadt, Stadt Samaná, steigt da, kann da umsteigen und fährt dann weiter nach Las Galeras. Genau, da gibt's auch eine kleine Anekdote zu. Als ich auch mit Freunden, wir waren im November, wie gesagt, unterwegs, der Bus aus Cabarete fährt richtig früh, also waren wir auch ja zeitig in Samaná Stadt und hatten dann aber die Möglichkeit, eine Mitfahrgelegenheit hatten wir dann. So, weil eine Person war schon mal in Las Galeras und hatte dort Freunde geknüpft und die waren dann zufällig an dem Tag in Samaná Stadt, dass sie uns mitnehmen konnten. Und also wieder zurück und dann, ja, was macht man denn irgendwie mittags in der Dominikanischen Republik, wenn man eigentlich auf die Mitfahrgelegenheit wartet? Oh ja, gegenüber ist ja ein Kiosk. So, wir waren 4, 5 Personen. Ist John. John hat gesagt, okay, ich hol uns mal eine Runde Bier. So, wir sind ja, wir haben jetzt die ganze Fahrt hinter uns und wir brauchen jetzt eine Abkühlung. Dann ist er in den Kiosk gegangen, er spricht kein Wort Spanisch, kommt aus Kanada, ist ein älterer Herr, ist ja auch alles gar kein Problem, aber man muss so ein bisschen Bild von ihm bekommen. So, dann geht er, kauft ein Bier, man kauft ja auch große Flaschen und teilt die dann. Ne? Also man trinkt eigentlich nicht eins, jeder kriegt nicht eine Flasche, eine kleine Flasche, sondern es wird eine große Flasche gekauft und dann gibt's noch Becher dazu. So. Und dann, genau, dann hat er erzählt, wie viel er bezahlt hat und wir dachten so, puh, das ist aber, ja, okay, es war noch irgendwie im Rahmen, aber ich meinte schon, oh, du hast halt, glaube ich, ein bisschen zu viel bezahlt. So, aber jetzt nicht so Unmengen zu viel. Dann war das Bier, die Flasche leer, ich so, okay, jetzt hole ich mal eine Runde. Und dann bin ich halt in den Kiosk. Die hätte uns auch gar nicht gesehen, dass wir zusammengehören, weil wir standen ja noch ein Stück weit weg. So, ich habe die Flasche zum normalen Preis bekommen.
Und wie groß ist der Unterschied zwischen dem normalen Preis? Also ist es irgendwie das Zehnfache oder das Doppelte? Oder?
Nein, das waren irgendwie, ich glaube, umgerechnet 1-2 Euro mehr. Also das ist jetzt nicht richtig viel, aber es war halt wirklich in einem, also es konnte man genau daran festmachen, was es schon ausmacht, wenn man in den Kiosk reingeht und zumindest das Bier auf Spanisch bestellen kann und nochmal fragen kann, ja, ¿cómo estás? ¿Qué lo que? Wie geht's? Ne? Also ja. Das ist gleich schon, macht was aus.
Ist die Frage, ob es dann noch günstiger geht, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, ob sie bei dir dann erkennen, dass du vielleicht nicht local bist, aber zumindest Spanisch sprichst, dann kriegst du ein bisschen günstigeren Preis und der echte Local kriegt dann nochmal einen günstigeren Preis.
Ja, das hätten wir nochmal ausprobieren müssen, weil ein Dominikaner war ja auch mit dabei oder ein Local. Mhm. Aber dann ging es für uns schon weiter.
Okay. Aber so grundsätzlich, also ich meine, dass man höhere Preise zahlt manchmal, ist okay. Und wahrscheinlich gibt es ja auch einfach irgendwie Restaurants oder Bars, die eher an Locals gerichtet sind und andere, die eher an Touristen gerichtet sind. Und wahrscheinlich sind die an Touristen gerichtet sind, dann im Durchschnitt auch teurer. Ne? Das ist wahrscheinlich in den meisten Ländern, wo es viel Tourismus gibt, so. Aber gibt's auch irgendwie manchmal oder die Gefahr, dass man wirklich abgezockt wird oder übers Ohr gehauen wird? Oder ist dir das nicht wirklich passiert?
Doch, das ist mir auch schon mal passiert, in der Nähe von Las Galeras tatsächlich. Da waren wir am Playa Rincon. Wunderschöner Strand. Und da gibt es denn noch, es gibt einen Fluss, der mündet halt dort im Meer. Und man kann, und am Fluss, den kann man halt so hochfahren mit so einem Ruderboot sozusagen. Und ja, wir haben uns ein bisschen bequatschen lassen. Und meine Freundin oder eine Freundin, mit der ich da war, die hat das geregelt, die spricht aber auch fließend Spanisch und hat dann irgendwie dann nochmal die Preise, wir haben die Preise nochmal verhandelt und dann waren wir da auf diesem Ruderboot. Und dann, also wir haben ja nicht selber gerudert, sondern eine Person hat das für uns gemacht und dann kamen wir mit der ins Gespräch und dann stellte sich irgendwie heraus, also es war so ein Zwischenmensch, mit dem wir verhandelt haben, ne? Also nicht die Person, die tatsächlich dann mit auf dem Boot war, sondern eine andere Person. Und da kam dann heraus, oh, wir haben ganz schön viel zu viel bezahlt, bestimmt also das Doppelte. Und dachten schon, wir hätten gut verhandelt. Aber das passiert, also Lehrgeld, ja. Also das passiert. Was ich halt auch jetzt den Hörer und Hörerinnen mitgeben würde, ist, informiert euch über die Preise auch. Informiert euch, wenn ihr mit dem Bus fahren möchtet, was sind die Preise. Also bei den Reisebussen, bei den großen, gibt's feste Preise, Preistabellen, die man erfragen kann. Da muss man auch das Ticket vorher lösen am Schalter. Und dann aber die kleinen Busse, die Guaguas, da bezahlt man halt dann direkt im Bus selber. Entweder fragt man vorher, bevor man einsteigt, ja, was kostet die Fahrt von hier bis von A nach B? Oder man fragt, bevor man einsteigt, andere Personen, die auch dort stehen. Was ist denn der übliche Preis? So, weil da kann es auch mal vorkommen, dass man das Doppelte zahlt, wenn man es nicht weiß. So.
Und wie gut kommt man denn, also Busse sind ja, meintest du, sind so das Fortbewegungsmittel und ich, klar, zwischen den großen Städten gibt's wahrscheinlich dann regelmäßige Verbindungen, aber jetzt gerade, wenn man so irgendwie einen kleinen Strand irgendwie an der Küste, dann wird da ja wahrscheinlich kein Bus irgendwie regelmäßig hinfahren. Wie kommt man denn dann an solche Orte?
In Las Galeras kann man tatsächlich alles zu Fuß eigentlich erledigen. Das ist so wirklich ein kleiner Ort, wo man, ja, dann ist man vielleicht eine halbe Stunde, 30 Minuten zu Fuß unterwegs, aber es geht. Und in anderen Städten wie Las Terrenas oder Cabarete oder ja, Dörfer fährt man halt auch Mototaxi. Da stehen dann ja, Menschen, Männer und Frauen an der Straße. Es gibt dann auch fixe Punkte und die kann man dann ansprechen. Am besten auch vorher direkt nach dem Preis fragen und dann fahren sie ein von A nach B.
Und man springt einfach hinten aufs Motorrad drauf.
Genau, man springt einfach hinten aufs Motorrad auf. Es gab, glaube ich, ich bin ja unzählige Male Mototaxi gefahren. Man kann auch tatsächlich, wenn man weiß, okay, das hat mir jetzt gefallen, also ich habe mich hier sicher gefühlt oder wie auch immer, kann man nach der Nummer fragen. Und dann kann man, wenn man länger an einem Ort ist, ein paar Tage, kann man ein Special Deal oder einfach ihn als persönlichen Mototaxi anrufen oder schreiben. So. Und genau, und ich glaube, wie gesagt, einmal hatte ich ein ungutes Gefühl, weil die Person, die ist gefahren wie, Ja, verrückt. Insgesamt ist der Verkehr ja ganz anders als in Deutschland. Ist auf jeden Fall spannend.
Also sind die Straßen auch irgendwie dann so extrem voll und die irgendwie alle fahren super schnell? Oder wie ist das?
Also in Santo Domingo sind die Straßen super voll. Da gibt's Stau ohne Ende, super Chaos. Die fahren kreuz und quer. Und in den Dörfern geht es. Man muss natürlich darauf achten, immer auch die Motorradfahrer, die halt kreuz und quer fahren und Fußgänger alles im Blick haben. Also ich bin auch Auto gefahren in der Dominikanischen Republik, aber und würde sagen, ja, das kriegt man hin, so, wenn man auch aus Deutschland Fahrerfahrung hat. Wo ich mich nicht hingetraut habe, ist Santo Domingo. So, also da bin ich kein Auto gefahren, weil es wirklich rote Ampeln und rechts, also rechts vor links und eigentlich ist immer das größere Auto fährt zuerst. Also ich verstehe den Verkehr nicht. So, das ist dann, also ich verstehe den Verkehr nicht, andere schon. Ja. So.
Aber gut, in Santo Domingo gibt es wahrscheinlich genügend Alternativen und man muss gar nicht selber fahren. Ne? Das wird da relativ einfach sein, irgendwie einen Bus oder ein Motortaxi oder irgendwas zu finden.
Genau. Vermuten. Oder ein Uber zu rufen. Genau.
Okay. Ja. Gut, das heißt, so deine Zeit eigentlich in Cabarete mit eben dann so mehreren Ausflügen auf dieser Halbinsel, deren Namen ich gerade schon wieder vergessen hatte.
Samana.
Achso, die Halbinsel heißt quasi wie die Hauptstadt auf der Halbinsel auch, okay.
Richtig. Genau, da war ich in der Zeit, von der wir jetzt gesprochen haben, schon länger. Und als ich letztes Jahr auch für einen längeren Zeitraum da war ich zum Beispiel noch 2 Monate in El Valle. Da hatte ich auch die Möglichkeit, einen Urlaub gegen Hand zu machen. Und El Valle ist auch auf der Halbinsel Samaná. Ich erwähne das einmal, weil das ist auch gar nicht so weit von Las Terrenas und Las Galeras entfernt, weil wir da gerade drüber gesprochen haben. Und El Valle ist total spannend, finde ich, weil man fährt von Samaná Stadt über die Berge, also über den Hügel sozusagen, und dann ist man auch an der Nordküste. Also Samaná Stadt ist an der Bucht sozusagen und dann fährt man über den Hügel und kommt nach El Valle. Und sobald man runterfährt, sozusagen den Hügel runter oder den Berg runter, hast du kein Handyempfang mehr. Nix mehr. Es funktioniert. Also man hat dann nur Internet zu Hause, wenn es Internet gibt, so, wenn die quasi WLAN haben. Ansonsten bist du nicht erreichbar. Und das war erstmal eine Herausforderung sowieso, dieses nicht ständig erreichbar zu sein. Man, muss ich sagen, hat mir aber trotzdem ganz gut getan. Und es ist noch richtig verschlafen. Also da gibt's, ich glaube, 2, 3, 4 Unterkünfte, wo man übernachten kann. Und sonst ist es ja am Strand und also auf der einen Seite hat man dann den Strand und dann aber auch Dschungel, dominikanischen Dschungel sozusagen. Genau.
Ich habe es auch gerade wieder auf der Karte angeschaut. Ja. Die Orte, über die wir vorhin gesprochen haben, waren ja schon kleine Orte, aber das ist jetzt eigentlich nur ein Weg, an dem irgendwie eine Handvoll Unterkünfte sind.
Ja, genau, genau. Es ist eine Straße, die führt zum Strand. Und da kann man auch, ja, entweder sagt man, wir bleiben hier auch irgendwie 2, 3 Nächte oder noch länger natürlich und kann sich da irgendwo einmieten oder unterkommen, und da in der Nähe gibt es dann zum Beispiel auch eine Kakao-Finca, wo man eine Kakaotour machen kann, so einen Spaziergang. Wo kommt die Schokolade eigentlich her, der Kakao, dass man sieht, wie der an den Bäumen wächst, die Bohnen etc. Genau. Das kann man auch an anderen Orten machen, aber ich habe es in El Valle gemacht.
Und das ist, Kakao ist ein großer Export, den die Dominikanische Republik macht. Also wahrscheinlich ist Tourismus der Haupteinkunft des Landes, aber dann Export von Kakao ist.
Genau, Kakao und Kaffee auch. In anderen Regionen gibt es halt auch Kaffee und ja, ich weiß gar nicht, wie sehr. Also ich habe hier auch schon im Supermarkt in Deutschland Bananen aus der Dominikanischen Republik kaufen können. Zufälligerweise, genau, also Obst.
Mhm. Sieht man dann da, wenn man im Land unterwegs ist, irgendwo auch große Plantagen, wo die Sachen angebaut werden? Oder ist das jetzt, weiß ich nicht, irgendwo eher im Hinterland, wo man jetzt üblicherweise nicht vorbeikommt?
Was man sieht, sind die Reisfelder, auch an der Nordküste. Und wenn man nachher auch wieder von Las Terrenas nach Santo Domingo fährt. Ich habe auch Kokosplantagen gesehen. Genau, aber jetzt noch keine Avocado-Plantagen oder andere.
Über was müssen wir noch sprechen? Oder was sind noch Sachen, die du erlebt hast, die auf jeden Fall erzählenswert sind?
Wissen auch ganz viele Menschen nicht, dass es in der Dominikanischen Republik wirklich Berge gibt. Also der höchste Berg der Karibik liegt tatsächlich in der Dominikanischen Republik und ist über 3000 Meter hoch. Also oh, wow. Da bekomme ich euch auch häufiger zu hören, wie Berge in der Dominikanischen Republik ist, so eigentlich nur Strand und vielleicht ein bisschen Früchte und andere Felder sozusagen. Genau, und da ist ja nach Jarabacoa und Constanza sind denn die Orte, wenn man Urlaub oder eine Zeit in den Bergen verbringen möchte, dass das Klima dann auch nochmal anders ist. So frühlingshaft nenne ich es mal. Und genau, da kann man dann auch wandern gehen oder ja, Rafting machen, also auch so ein bisschen Aktivurlaub, wenn man das möchte. Paragliding, man kann tatsächlich auch auf dem Pico Duarte, so heißt die Bergspitze, Pico Duarte, kann man auch eine Wanderung machen. Habe ich nicht gemacht, dafür sollte man, habe ich gehört, sehr fit, also ziemlich fit sein und Bock haben, auch irgendwie 3 Tage unterwegs zu sein. So. Genau. Ich war auch noch nie bis nach Constanza, sondern ich habe es immer nur bis Jarabacoa geschafft. Denn da kommen tatsächlich meine Großeltern ursprünglich her und dort lebt noch ein befreundetes Ehepaar, ganz zurückgelegen auf einem Hügel oder auf einem Berg, wo, ich erinnere mich noch an Familienurlaube früher. Ich glaube, ich war so 10 Jahre alt, da waren wir da und da gab es kein fließend Wasser, kein Strom und Wasser haben wir mit den Eseln vom Fluss geholt. So, genau. Und da bin ich halt auch immer noch ganz gerne. Mittlerweile gibt es Licht, mittlerweile gibt es Wasser. Also es hat sich schon sehr stark entwickelt. Die insgesamt, also da stehen vielleicht 6 Häuser oder so. Ne? Das ist noch nicht mal, irgendwie ist es halt eine Straße. Man kommt auch gar nicht so, man kommt da nur mit einem Jeep mit Allradantrieb hoch oder mit Mototaxi. Und es ist wirklich abgelegen, aber in der Natur. Also ich weiß noch, als ich da war, denn die haben halt auch Kaffee rösten, also trocknen sie selbst. Also oder Marielle, komm, hast du Lust auf Limetten oder was auch immer? Willst du Limonade trinken? Ja, okay, dann komm mal mit. Und dann gehen wir halt wirklich in das Gestrüpp, sag ich jetzt mal, und pflücken uns da die Limetten und machen uns da eine Limonade draus. So. Genau, und insgesamt hat halt dieses Land, die Dominikanische Republik, ich erinnere mich halt noch so, wie gesagt, vor 25 Jahren waren halt viele Straßen noch Schotterstraßen. Es hat alles ewig gedauert, von A nach B zu kommen. Und mittlerweile ist es wirklich schon einfach, die Infrastruktur ist viel besser, genau, das Straßennetz ist besser ausgebaut, die öffentlichen Verkehrsmittel, Transportmöglichkeiten, also das ist auch als reisende Person, für mich gibt's keine Ausrede mehr, ja, wir waren nur im Hotel und waren die all inclusive und dann erzählen sie mir, ja, wir waren in der Dominikanischen Republik, aber nur in dem Hotel.
Ja. Aber die Region ist jetzt wahrscheinlich trotzdem noch, also das ist ja jetzt so quasi ziemlich im Landesinneren, ziemlich zentral, ist wahrscheinlich trotzdem bei Touristen noch relativ unerschlossen, oder? Weil jetzt die Nordküste hat sich schon angehört, als wären da viele Touristen und gibt natürlich auch wieder Strände und so weiter dort. Aber so im Landesinneren ist ich meine, natürlich hat sich die Infrastruktur wahrscheinlich deutlich verbessert, wie du erwähnt hast. Aber es ist jetzt nicht das Touristenziel wirklich, oder?
Genau, eher weniger. Oder es sind halt wirklich auch die Personen, die gezielt dorthin fahren, weil sie wissen, okay, wir haben Lust auf Wandern, wir haben davon mal was gehört, wir wollen auf den Berg oder wie auch immer. Ne? Also das ist schon eher, da kommt man nicht zufällig vorbei. So kann ich das mal ausdrücken. Weil in Cabarete kannst du zufällig auch vorbeikommen. In Las Terrenas auch so, ne? Aber Jarabacoa, da musst du schon wirklich planen, da hinzufahren.
Ja. Okay, und dann, aber es ist ja lustig, dass du dann da noch irgendwie quasi Kontakt zu. Was waren es, Freunde von deinen Großeltern?
Großeltern, genau. Ja. Und sie haben mir mal eine Telefonnummer gegeben. Aber ich habe es versucht anzurufen, aber es funktioniert nicht so. Ja. Da gibt es auch nur Empfang, wenn man in einer bestimmten Ecke des Hauses ist, sozusagen. Und aber es ist auch manchmal so, dass in der Dominikanischen Republik Nummern weitergegeben werden von dem Anbieter, wenn die inaktiv sind. So. Also ich glaube, ich habe so viele Nummern, die mittlerweile andere Personen haben, die ich nicht kenne. Ja. So. Ach, das ist vielleicht auch nochmal interessant. Man kann sich eine SIM-Karte einfach besorgen und so prepaid-mäßig und dann aufladen, sodass man auch unterwegs mal, wenn man irgendwas im Internet nachgucken muss oder so, was nachschauen kann. So, nicht am Flughafen kaufen, weil da erzählen sie dir, dass es $20 kostet und im Endeffekt kostet es 5 oder so.
Apropos kaufen und Dollar und generell Bezahlung, läuft viel mit Bargeld? Muss man immer schauen, dass man Bargeld dabei hat, würde ich vermuten? Oder kann man mit Karten zahlen?
Also in den Touristenorten kann man oder generell in Supermärkten, also wirklich in Supermärkten kann man mit Karte zahlen und auch schon einige Restaurants nehmen auch Kartenzahlung, aber grundsätzlich ist Barzahlung beliebter. Entweder Dollar, manchmal auch Euros nehmen sie oder sonst Landeswährung Peso. Also ich empfehle eigentlich auch immer Peso in der Tasche zu haben, auch gerne immer ein bisschen Kleingeld, kleine Scheine. Genau. Es gibt eine Bank, ich weiß nicht, ob das vielleicht für deine Hörer und Hörerinnen noch spannend ist, wo man ich habe halt die DKB-Karte, die ist ja so reisebeliebt. Ich möchte hier auch gar keine Werbung machen, ich möchte nur erzählen.
Naja, aber bist du definitiv nicht die Erste, die irgendwie viel auf der Welt unterwegs ist, die DKB erwähnt. Deswegen, ja, sprich gerne drüber.
Und da kann man bei der Scotia Bank an dem Automaten gebührenlos abheben. So, also dass man denn nicht nochmal irgendwie extra Gebühren zahlen muss. Fand ich auch eine wichtige Info für mich damals. genau.
Okay, haben wir noch Sachen, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben, die noch erwähnenswert sind? Ansonsten kommen wir langsam mal zum Ende dieser Episode. Oder vielleicht eine Sache, du hast schon ein bisschen die Sache erwähnt, dass sich so Straßen und fließend Wasser, Strom so über die Zeit verbessert hat. Weil was ich ganz interessant finde, du hast ja den Blick, du warst vor als irgendwie Kind schon da und jetzt wieder da. Gibt's sonst noch Sachen, wo du sagst, die haben sich verändert oder die sind dir irgendwie vielleicht als Kind gar nicht so aufgefallen, aber jetzt aufgefallen oder irgendwie die so das Land beschreiben?
Also ich muss sagen, mittlerweile verstehe ich ja, auch so kulturelle Aspekte, Besonderheiten viel besser als damals. Und also es hängt auch damit zu, also ich hatte ja immer schon den Kontakt zu Locals durch meine Familie. Und ich habe es halt auch oft dann beobachtet, wie sie dann an der Straße den Dominotisch auspacken und da dann erstmal Domino spielen, so, und sich darum dann eine Traube an Menschen bildet, zum Beispiel sonntags. Und das ist tatsächlich im ganzen Land verteilt. Dort trifft man sich sonntags zum Domino spielen im Colmado. Also der Colmado ist ein Kiosk, ein Minimarkt sozusagen. Und genau, ja, Minimarkt, Kiosk, Bar, wie auch immer. Und da trifft man sich sonntags, da gibt es Dominotische und da wird dann Domino gespielt. Genau, ich habe es dann auch irgendwann gelernt und muss sagen, es ist mehr als nur Steine aneinander rein.
Sondern okay, das wäre nämlich jetzt auch meine Vorstellung gewesen, dass man halt versucht, ne, diese Dominosteine, die irgendwie auf jeder Seite eine Nummer haben, und man legt halt die passenden Nummern zusammen. Das ist so wie das Spiel für mich funktioniert.
Ja, genau, so funktioniert das auch. Aber dann gibt es noch so, es gibt ja auch noch eine Strategie dahinter. Wenn man zu viert spielt, spielt man immer im Team mit dem Gegenüber zum Beispiel. Dann werden nachher die Punkte gezählt. Die krassen Personen, die das seit Kindheit spielen, die wissen ganz genau, welche Steine ich habe, ohne zu wissen, welche Steine ich habe. Also ohne zu sehen, welche Steine ich habe. So, und dann denke ich so, okay, ich bin hier, also so ein bisschen mit Zählen, man kann ja auch sehen, welche Steine liegen eigentlich schon da, okay, aber und welcher Spielzug macht jetzt für mich Sinn zu spielen? Ich bin da ansatzweise, bin ich da schon, aber dass ich sagen könnte, welche Steine die andere Person auf der Hand hat, nimmer.
Okay, ja, das war mir auch absolut nicht klar, dass das da so viel dahinter steckt bei diesem Spiel.
Ja, für uns ist es ja tatsächlich, wie du sagst, ne, nur Steine irgendwie legt man aneinander. Dann gab es mal früher den Domino Day, wo die Steine aneinander gebaut wurden. Also das hat ja gar nichts mit dem Spiel an sich zu tun.
Jetzt zum Abschluss, also das war eben deine längere Phase da, so während der Pandemie auch dort, aber auch seitdem warst du dann noch öfter mal dort, und was machst du jetzt? Du hattest ja auch erwähnt, dass du deinen eigentlichen Job gekündigt hast. Erzähl doch davon noch ein bisschen.
Genau, ich hatte ja 2019 meinen Job gekündigt, hatte da zu dem Zeitpunkt schon mein Lehramtsstudium abgeschlossen, dachte dann aber so, oh, keine Lust auf Schule, ehrlicher gesagt. Habe dann erstmal als Sozialarbeiterin gearbeitet, um mir das Geld zusammenzusparen für meine Reise. Dann bin ich ja losgereist, das habe ich ja jetzt erzählt. Dann bin ich ja in der Dominikanischen Republik gelandet und habe mich dann doch nochmal aufs Referendariat beworben. Weil ich dachte, ich möchte gerne, bevor ich in die Schule gehe und wirklich Lehrerin bin, weil Sprache unterrichten ist ja so viel mehr als einfach nur Grammatik und Vokabeln. Ich dachte, nee, ich möchte das leben. Ich möchte dort sein und das erleben. Und das war eigentlich das Ziel der Reise, so dass ich danach dann in den Schuldienst gehe. Und habe dann das Referendariat gemacht und habe dann danach gesagt, weiß ich nicht so richtig, bin jetzt Online-Lehrerin tatsächlich. Weil ich dann nach dem Referendariat auch nochmal wieder für eine Zeit in die Dominikanische Republik gegangen bin und habe mir dann was gesucht, was kann ich denn ortsunabhängig mit meiner Berufserfahrung oder mit meinem Beruf machen. Genau, und bin jetzt Online-Lehrerin.
Für Leute, die Spanisch lernen wollen.
Für Leute, die Spanisch lernen, genau. Für Erwachsene, die sich irgendwie auf eine Reise vorbereiten möchten, oder auch für Kinder an Online-Schulen tatsächlich, da gebe ich auch Kurse, genau. Ja, das mache ich. Also ich hatte damals, das kann ich auch nochmal sagen, ich wollte eigentlich in die Dominikanische Republik geflogen 2020, um so ein bisschen mit dem Land abzuschließen oder halt so meinen Frieden zu finden. Und dachte so, okay, ich fliege hin, bleib dann 3 Jahre, lerne das nochmal kennen. Aber ich hätte niemals gedacht, dass ich mich so wohl dort fühle und eigentlich so viel Zeit dort verbringe. So. Und das ist halt, das sind halt die Leute, ne? Also die Leute, die ich dann kennengelernt habe, auch meine Familie, habe ich auch nochmal wieder einen anderen Draht zu bekommen. Also deswegen, ja, ich kann das jeder Person nur mitgeben, wenn ihr in der Dominikanischen Republik seid, geht dorthin, lernt Menschen kennen. Grundsätzlich sind sie auch nett und total interessiert. Und es ist auch egal, ob man jetzt perfekte Spanisch spricht oder irgendwie gebrochen. Das macht die Reise einfach so viel erlebter sozusagen.
Und wenn du jetzt deine nächste Reise in ein spanisch sprechendes Land planst, würdest du Dominikanische Republik oder dann irgendwie Südamerika oder andere karibische Inseln oder ja, was wäre so deine nächsten Ziele oder was würdest du machen, wenn du jetzt nochmal irgendwie in einen längeren Zeitraum wohin gehst?
Also ich jetzt überlege, also ich möchte nochmal total gerne wieder nach Argentinien und nach Bolivien und überlege aber trotzdem so ein Stopover, so einen längeren Stopover, wer weiß, über die Dominikanische Republik zu machen, um da nochmal wieder zu sein. Und es gibt, man kann auch aus der Dominikanischen Republik ganz einfach nach Kolumbien kommen, zum Beispiel gibt es günstige Flüge, auch Direktflüge. Genau, also das sind so die Länder, Argentinien, ja, Kolumbien, Dominikanische Republik, die irgendwie bei mir als auf der Liste stehen, wenn es auf die Seite der Welt geht. Oder auf die andere Seite des Atlantiks, ja.
Cool. Okay, dann glaube ich, haben wir es für heute. Vielen Dank für deine Erzählungen. Wenn jetzt ein Hörer von mir vielleicht irgendwie auch nach in die Dominikanische Republik reisen wollen, aber sich eben vorbereiten wollen und vielleicht Spanisch sprechen wollen, wo finden sie dich denn und wie könnten sie mit dir Spanisch lernen?
Man findet mich auf Instagram, Spanisch unter Palmen. Und dort teile ich auf jeden Fall auch Sprachtipps und auch gebe Einblicke in die Dominikanische Republik oder generell auch mal in Argentinien oder so, also in Ländern, in spanischsprachigen Ländern, in denen ich schon mal war. Genau, mit Fokus auf der Sprache. Ja. Und Kultur. Und
wir haben am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ich finde es super spannend. Wenn ich jetzt mit dir Spanisch lerne, lerne ich dann karibisches Spanisch oder südamerikanisches Spanisch eher? Und wenn ich dann Urlaub in Barcelona mache, sagen sie, wir wissen, wo du Spanisch gelernt hast? Oder fällt es bei so Anfängern, würde es gar nicht so auffallen?
Also tatsächlich ist, sage ich, okay, ich grenze schon mal ein, ich spreche das lateinamerikanische Spanisch. So, wenn jetzt aber eine Person kommt, habe ich auch, die sagen, ja, wir sind eigentlich eher so Spanien verbunden, dann unterrichte ich spreche, dann nutze ich die Vokabeln eher aus Spanien als aus der Dominikanischen Republik. Ich hatte auch schon Personen, die sind nach Argentinien gereist oder wollen nach Argentinien auswandern. Und okay, da spreche ich zwar, ich habe ja nun mittlerweile meinen dominikanischen Akzent sozusagen. Das aber trotzdem ist das so, dass ich auch nochmal in Argentinien darauf hinweise, okay, ich sage das jetzt so, aber in Argentinien würde man das zum Beispiel so sagen und in Spanien würde man das so sagen. Also da gehe ich schon natürlich drauf ein.
Ja. Gibt's ein irgendwie lustiges Beispiel, wo es vielleicht Missverständnisse zwischen den unterschiedlichen spanischen Varianten gibt? Im Englischen habe ich ein Beispiel für das. Das ist das Wort Pants, also Hosen, was in Amerika ja einfach für Hose verwendet wird, in England aber rein Unterhose bedeutet, weil Trousers die Hosen sind. Und das führt manchmal zu lustigen Missverständnissen, wenn Leute über ihre Pants sprechen, ob sie dann ihre Hosen und ihre Unterhosen meinen. Hast du irgend so ein Beispiel im Spanischen auch? Oder?
Also es gibt ein Beispiel, das wird auch sehr, sehr gerne verwendet, weil es sehr doppeldeutig ist. Es sind die beiden Verben tomar und coger. Also ich mache es jetzt mal in einem Beispiel. In Spanien würde man sagen, coger el autobús. Ich nehme den Bus. So. In Lateinamerika oder in Südamerika sagt man, voy a tomar el autobús. Ich werde den Bus nehmen. So, also, weil, wenn ich sage, voy a coger el autobús, in Südamerika ist es so sexuell. Also, du kannst nicht sagen, ich voy a coger el autobús, weil du hast dann Sex mit dem Bus. Also, okay. Und coger ist halt in Spanien ja. ganz normales Wort, ich nehme, mhm. ne? Und ja. in Lateinamerika ist es sexuell behaftet.
Alles klar. Dann hatten unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch noch direkt ihre erste Spanischstunde mit Marielle. alles klar, gut, dann ganz vielen Dank dir für die Erzählung und das Teilen deiner Erfahrungen.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ein bisschen was zu meiner Geschichte erzählen konnte und ja, ich freue mich.
Gut, und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.